aus dem Häuschen.
Der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus.
Und dies ist die Ausgabe Nummer 3 des Podcasts aus dem Stuttgarter Schriftstellerhaus. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Wir haben die Folge vom 29. Januar und ja, Folge 3. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast, dazu gleich. Aber zunächst einmal begrüße ich meine Co-Moderatorin im Häuschen und nicht aus dem Häuschen, also nach wie vor tapfer im Büro sitzend in der Kanalstraße 4, Astrid Braun. Hallo Astrid.
Hallo, ich grüße alle. Es ist immer noch recht schön hier zu sitzen, also ich halte durch. Hatte ja in diesem Monat Januar wirklich auch eine ganz schöne Zeit, umgeben von Handwerkern, die das Haus verschönert haben und wer sich das angucken möchte, geht unter www.stuttgarter-schriftstellerhaus.de. Schöner Wohnen rot, weil wir haben Akzente gesetzt, farblicher Natur. Und das braucht ja das Herz gerade, Akzente, die die Sinne ansprechen.
Also tatsächlich gewagte Farben. Ich habe es mir auch angeschaut. Ich war ja auch nicht im Häuschen, aber ich glaube, roter Kühlschrank und rote Verkleidung für die Stipendiatenwohnung.
Ja, genau, in der Stipendiatenwohnung, da kommt man jetzt rein und dann macht es bling und dann ist dieser rote Kühlschrank und die rote Glaswand. Also ich denke, das ist auch was ganz Inspirierendes und hoffentlich gibt das den Stipendiatinnen, die dieses Jahr bei uns zu Gast sind, Motivation. Es fängt ja gleich am Montag schon an mit der Olga Martinova, die mit einem Lyrikprojekt hier nach Stuttgart kommt und da wollten wir uns natürlich besonders schön zeigen und ihr auch ein Ambiente bieten, in dem sie sich wohlfühlt und arbeiten kann.
Und sie kommt ja Tatsächlich. Ich meine, das.
Sie kommt tatsächlich, ja. Also sie reist an. Sie hat mich schon genau gefragt, ob sie vom Bahnhof rüberlaufen kann zu Fuß. Ihr Sohn begleitet sie, bringt sie also her. Und ich habe gesagt, ja, kann sie, ist gar kein Problem. Und trotz Gepäck wollen sie also durch den Schlosspark marschieren und stehen am Montag so gegen 4 Uhr hier bei mir vor der Tür. Und da freue ich mich sehr. Endlich wieder ein bisschen Leben.
Toi, toi, toi. Ich drücke auch mal die Daumen. Und das Schöne ist ja, obwohl das Haus klein ist, die Abstände sind auf jeden Fall gewahrt. Also genau. Dann hoffen wir, dass wir vielleicht ja schon in der nächsten oder übernächsten Ausgabe dann Frau Martinova begrüßen können, auch hier als Gast. Jetzt aber komme ich zum heutigen Gast, der uns via Zoom sozusagen aus der in Anführungszeichen Ferne zugeschaltet ist. So weit rein räumlich ist er nicht vom Schriftstellerhaus entfernt, nehme ich mal an. Das wird er uns gleich erzählen. Er ist geboren in Böblingen, ist dann unter anderem auch zum Studium nach München, hat da Literaturwissenschaft und neue deutsche Literatur studiert, ist also für uns gesehen vom Fach. Und er hat dann dort im Kulturamt gearbeitet und ist seit Herbst 2019 der Kulturamtsleiter in Stuttgart. Außerdem ist er Podcaster, darüber wird auch gleich zu sprechen sein. Ich begrüße in der heutigen Ausgabe den Leiter des Stuttgarter Kulturamtes, Marc Gegenfurtner. Willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich. Ich weiß nicht, ob ich spannend bin als Gesprächspartner. Gib mir Mühe, die Latte hängt ja hoch und Podcaster bin ich ja auch nolens volens, da können wir gerne drüber sprechen. Macht aber Spaß, habe ich so allmählich gemerkt und deswegen freue ich mich auch sehr auf Sie beide jetzt.
Also übers Podcasten werden wir gleich noch sprechen, ganz klar.
Ich erinnere mich natürlich sehr lebhaft an Ihren ersten Arbeitstag in Stuttgart, weil da waren wir vom Schriftstellerhaus ja mit beteiligt. Das war der Eröffnungsabend von Stuttgart liest ein Buch mit Arno Geiger und es war wirklich der erste Tag und das war Ihre erste Abendveranstaltung, also offizielle Abendveranstaltung und das finde ich verbindet uns auch ein bisschen und natürlich auch die Tatsache, dass Sie Germanistik studiert haben und da fühlen wir uns als literarische Einrichtung auch etwas aufgehoben und vielleicht besonders wahrgenommen.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass das tatsächlich an meinem ersten Arbeitstag, 16. September 2019, werde ich auch nicht vergessen, die Abendveranstaltung, die ja, muss man auch dazu sagen, geadelt wurde dadurch, oder adeln ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber geehrt wurde durch die Präsenz ja auch des Oberbürgermeisters Kuhn, dass es aber tatsächlich diese, wie ich finde, sehr gelungene Kooperation, eine Stadt liest ein Buch, ist, die in vielen Städten ja durchgeführt wird. In München, muss ich gestehen, und das muss ich auch selbstkritisch gestehen, haben wir es nicht hinbekommen, obwohl es eigentlich so ein Interesse, so ein grundsätzliches von mehreren Seiten gab. Aber da hatte man auch immer den Eindruck, das ist so ein Millionenprojekt, dass es nicht Millionen braucht, um was Sinnvolles, Qualitätvolles tatsächlich in so eine auch ja breite Zielgruppenebene zu bringen durch die unterschiedlichen Kooperationspartner. Das hat mich sehr gefreut, weil das gleich so ein Beweis meines auch seither wirklich lebhaft bestätigten Ersteindrucks war, dass diese Stadt und ihre Akteure nicht nur im literarischen Bereich, sondern überall sehr kooperativ ausgerichtet ist, und zwar nicht aus Zwang, sondern aus inhaltlicher Neugier. Und das habe ich, Sie haben anfangs gesagt, Herr Tischer, dass ich ja nicht so viel normale Zeit sinngemäß mitbekommen habe. Ich habe tatsächlich mittlerweile Stuttgart mehr im Ausnahmezustand erlebt als dieses halbe Jahr etwa im normalen Zustand. Ich hatte Gott sei Dank in diesem halben Jahr viele Menschen getroffen oder treffen können, sodass ich nicht völlig im inhaltslosen Raum agieren musste und wir dann tatsächlich im Ausnahmezustand, in dem wir immer noch sind, auch ganz schön viel auf den Weg bringen konnten. Also auch im Ausnahmezustand habe ich Stuttgart als sehr gut verfasste Stadt und auch die Kulturszene in ihrer Vielfalt als sehr solidarisch und sehr konstruktiv auch erlebt, was es uns als Kulturamt auch erleichtert hat, zusammen mit dem Gemeinderat auch wirklich in dieser Notsituation Maßnahmen zu ergreifen und auch Gelder zusätzlich zu den, das muss man auch sagen, in Baden-Württemberg sehr schnell und sehr unbürokratisch zur Verfügung gestellten Nothilfen, glaube ich, hier schon was stabilisiert haben, sobald man eben was stabilisieren kann in diesen seltsamen Zeiten.
Wie muss man denn sich ganz genau vorstellen, wie das Kulturamt im Moment arbeitet? Ich nehme an, alle Mitarbeiter, die die verschiedenen Bereiche betreuen, sind im Homeoffice. Ich kenne ja das Kulturamt, ich weiß, wie die alle nett in verschiedenen Büros auf demselben Flur sitzen. Das ist ja jetzt alles wahrscheinlich nicht möglich. Sind alle im Homeoffice?
Ja, so nicht und auch nicht alle, aber wir haben schon ein System erarbeitet, schon im ersten Lockdown, dass zum einen die Kolleginnen und Kollegen auch wirklich in sinnvoll ins Homeoffice gehen konnten und nicht nur irgendwie kofferweise die Akten mitnehmen mussten, sondern da hat tatsächlich die Landeshauptstadt generell auch sehr schnell reagiert und uns ausgestattet mit entsprechendem Gerät, um auch wirklich sinnvoll Homeoffice machen zu können, also Computer, und wir da schon ein Wechselsystem haben, dass also mitunter manche Aufgaben, die einfach eine Unterschrift brauchen oder einfach das die Präsenz mal kurz erfordern, dass die so getan werden können, dass sich nicht zu viele Menschen im Büro aufhalten. Also der Großteil, würde ich sagen, ist tatsächlich ordnungsgemäß, muss man ja auch dazu sagen, und anordnungsgemäß im Homeoffice, aber man muss das schon auch natürlich so ein bisschen im Maß halten. Da ich zu denen gehöre, die im Zweifelsfall immer irgendwo die Unterschrift runtersetzen müssen, muss ich gestehen, ist meine Präsenz im Büro, ich habe ein einzelnes und kein Großraumbüro, entsprechend auch ein bisschen größer. Ja, da Stuttgart ja dann doch an vielen Ecken, Gott sei Dank, auch bei aller Großstadthaftigkeit fußläufig ist, gehe ich tatsächlich momentan, wo es Wetter und Zeit zulassen, auch dann gerne zu Fuß ins Büro und bin da und lerne dadurch natürlich auch die Stadt nochmal ein bisschen anders kennen, weil ich gern auch Umwege gehe. Ich glaube, Robert Walser war es, der gesagt hat, auf Umwegen findet sich das Leben. Und das ist ja in Stuttgart eigentlich ganz schön, dass man ja viel sehen kann. Und momentan, wenn es der Ablenkung auf dem Weg auch nicht so viele sind, leider, kann man sich auch ganz anders konzentrieren.
Gibt es etwas, was Sie besonders jetzt an Stuttgart erwähnen, wo Sie sagen, das hätten Sie vielleicht auch so gar nicht erwartet mit Ihrem Wechsel?
Doch, eigentlich ist alles so, wie ich es erwartet habe, weil ich die Stadt anders erlebt habe tatsächlich. Ich bin in der Gegend auch aufgewachsen und habe mein Abitur in Bietigheim-Bissingen gemacht. Da war mir natürlich Stuttgart immer so die und natürlich so die traditionelle Kultur, auch Theater, an dem ich viel gearbeitet habe, wo ich auch meine erste Hospitanz an den Württembergischen Staatstheatern gemacht habe. Da war die Stadt schon, sagen wir mal, für mich als junger Mensch in der Wahrnehmung etwas eindimensionaler. Und ich habe Stuttgart, weil ich natürlich hier auch noch Familie hatte, immer auch im Auge behalten und habe in den letzten Jahren schon gemerkt, dass die Stadt generell nicht nur verjüngt hat und die, sagen wir mal, Internationalität auch ein bisschen breiter gefächert wurde und man einfach die Stadt auch anders wahrgenommen hat, habe ich schon auch gemerkt, dass an manchen Ecken die Kulturszenen auch sichtbarer sind, also über die Stadt hinaus auch, was ja meistens auch mit einer guten Verfasstheit innerhalb der Stadt zu tun hat. Und das hat sich aber auch das tatsächlich permanent bestätigt. Ja, das ist so mein Neueindruck, dass dieses neue Stuttgart offener ist tatsächlich, auch selbstbewusster. Also diesen Minderwertigkeitskomplex München gegenüber, den kann man sich echt irgendwie klemmen, wenn ich es mal so salopp formulieren darf, weil sich Stuttgart einfach nur nicht verstecken braucht, dann passt schon alles. Also wir haben vielleicht keine Badeseen im Umkreis, dafür, wo ich hintape, bin ich im Wald. Und es tut gut, ja, also ich fühle mich nicht negativ im Wald stehen, sondern habe hier wirklich auch ein ganz anderes Verhältnis, muss ich gestehen, zur Natur wieder bekommen. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Aber auch da, wo Menschen sind, ist es schön. Und also da die Stuttgarter Kulturlandschaft hat wirklich eine Vielfalt und ist auch gut aufgestellt. Und ich möchte jetzt gar nicht mit diesen Kulturhauptstadt-Umfragen kommen, weil die sind bestätigend. Ich finde, wer das braucht für Selbstbewusstsein, ist gut. Und sie bestätigen ja vor allem auch, Sie wissen, wovon ich spreche, diese Studien, Umfragen einmal im Jahr der Bärenberg Bank, glaube ich, die ja Stuttgart immer attestieren, dass sowohl Angebot als auch Nachfrage stimmen. Das finde ich auch wichtig, dass die Nachfrage da auch mal gezählt wird, was in Umfragen ja nicht immer so getan wird. Aber das halte ich eher für eine Bestätigung dessen, wie ich Stuttgart einfach wahrgenommen habe.
Also ich möchte aus unserer Sicht auch nochmal ergänzen und vielleicht auch für Leute, die zuhören, das bestätigen, dass alle Stipendiatinnen, die hierher kommen und die, sagen wir mal, viele kommen ja aus Berlin oder so, die kommen immer zuerst an und sind so ein bisschen, ach, wollen wir mal sehen, ach und Stuttgart und so. Und also fast alle, die hier gewesen sind und wieder gegangen sind, haben gesagt, oder einige davon, zumindest ganz offensiv, also ehrlich gesagt, wir könnten uns auch vorstellen, dass wir in Stuttgart leben, ja. Also und gerade wegen der Kultur, ich meine, das ist ja nun was wir hier im Schriftstellerhaus besonders, da haben wir es besonders gut, fußläufig sind, so viele Dinge hier zu erreichen und aber auch so die kleineren Theater und so. Also ich habe einige Stipendiatinnen, die hier gesagt haben, Mensch Leute, ehrlich, hört auf, euch zu beschweren. Ja, es ist wirklich richtig gut, was ihr hier zur Verfügung habt. Ja.
Auch die Dichte. Ich habe gelernt, Dichte ist ja so ein Begriff, sowohl die Verlagsdichte als auch die Buchhandelsdichte, als auch, glaube ich, die Theaterdichte ist schon, also wenn man es wieder in Zahlen braucht, um sich irgendwie aufzupumpen, in Stuttgart ganz schön beträchtlich. Aber wie gesagt, man muss sich ja nicht zum Zahlensklaven machen. Auch die Atmosphäre ist einfach eine belebende.
Nun ist es aber doch so, ich meine, Leute, die Stuttgart nicht so kennen, assoziieren natürlich in erster Linie wahrscheinlich auch ja das Ballett, die Oper, das Theater als das, was man mit Stuttgart verbindet. Aber Frage jetzt an Sie, Herr Gegenfurtner, tatsächlich auch als studierter Literaturwissenschaftler, wie haben Sie denn so etwas wie die Literaturszene hier wahrgenommen oder welche Rolle spielt mit Ihrem Blick die Literatur in Stuttgart?
Naja, also eigentlich schon eine große. Ich muss gestehen, dass ich auf das Schriftstellerhaus tatsächlich, fragen Sie mich nicht mehr wie genau, aber damals aufmerksam wurde, weil Politiki, glaube ich, seinen Weiberroman in der Zeit verfasst hat. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, oh, da gibt's ja sogar eine Einrichtung, in der man leben kann. Stuttgart sozusagen was Gutes tun und umgekehrt. So bin ich tatsächlich aufs Schriftstellerhaus aufmerksam geworden und ich war 2000 nochmal kurz so anderthalb Jahre in Stuttgart berufsmäßig am Wilhelma-Theater. Das war die Zeit, als das Literaturhaus eröffnet wurde. Ja, dass da irgendwie Klett dahinter steckt, ist dann quasi nur konsequent, ja, weil man irgendwie eine ganz gute, glaube ich, Hand in Hand von sagen wir mal, den maßgeblichen Verlagen in die Stadt hinein hat. Aber dass es nicht nur eben Klett sein muss, sondern noch viel mehr, hat man schnell gemerkt. Und dass der Höllerer damals ja der erste Leiter war, fand ich irgendwie alles recht konsequent. Ich glaube, was so ein bisschen noch entwickelbar ist, aber das mag jetzt vielleicht auch meinem subjektiven Eindruck eines abends eher wie alle zu Hause Sitzenden geschuldet sein, ist, wo sich so eine Szene vielleicht auch trifft und ob tatsächlich auch, man kommt ja dann immer als Literaturwissenschaftler oder literaturhistorisch mit dem romanischen Café in Berlin an, wenn man so eine Hausnummer haben möchte, aber wo tatsächlich auch der Ort ist, wo man sich jenseits kultureller Empfänge oder Veranstaltungen treffen kann, der vielleicht auch einfach ein bisschen niedrigschwellig ist, wobei das romanische Café ja gar nicht so niedrigschwellig war. Aber also kurzum, einfach Treffpunkte, ja, die habe ich noch nicht so identifiziert, da können wir vielleicht gemeinsam noch ein bisschen dran arbeiten, dass man so einen unkomplizierten, informellen Diskurs und Echoraum vielleicht auch hat in dieser Stadt.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich meine, hier bei uns im Haus muss man ja einfach sagen, von den räumlichen Gegebenheiten, wir sind jetzt kein Haus, wo man einfach mal so raus und rein spaziert. Wir sind einfach zu klein auch, ne? Und es hat auch keine Gastronomie dabei oder so. Aber ich fände das eine sehr gute Idee, wenn man das verfolgen würde, weil das stimmt. Es ist ja auch immer so schwierig, sagen wir mal, wenn man auf der Suche ist nach jüngeren Zielgruppen. Also ich würde zum Beispiel super gern mit Studenten, Studentinnen auch noch mehr in Berührung kommen über die Literatur. Aber interessanterweise sind ausgerechnet die Germanistikstudenten die sehe ich selten, jetzt weder im Literaturhaus noch jetzt bei uns oder so. Da fände ich es toll, wenn da mehr eine wir sind ja auch im Gespräch da mit der Universität, mit einem Professor, der sich da mehr engagiert, dass man da mehr reingehen kann und einfach mehr jüngere Leute trifft, die mit Literatur professionell zu tun haben werden. Das ist immer so ein bisschen schade, dass sich das nicht so wirklich mischt. Also von daher sollten wir da dranbleiben, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, was aufzumachen.
Ja, vielleicht kann man ja postpandemisch die Sehnsucht nach Begegnung da irgendwie gleich ein bisschen instrumentalisieren.
Wäre ich dabei und bin ich bereit, auch Energie reinzustecken, um das lebendiger zu machen?
Ja. Konkret ist eben vieles eingeschränkt, aber Herr Gegenfurtner, wie muss man, also wir haben im letzten Podcast, ich weiß nicht, ob Sie ihn gehört haben, auch hier ein bisschen habe ich mit Frau Braun sozusagen, man muss immer planen, muss B-Pläne machen, die wieder nichts werden und C-Pläne. Und wie sieht das denn jetzt in Ihrer sozusagen wirklich höchster Position aus, als Leiter des Kulturamtes? Was ist Ihre Haupttätigkeit? Ist es tatsächlich auch sozusagen als Ansprechpartner da bereitzustehen und diesen Mangel an realem Leben sozusagen irgendwie Herr zu werden?
Ja, also dadurch, dass natürlich zum Kulturamt unterschiedliche Einrichtungen gehören, die jetzt momentan natürlich auch allesamt geschlossen haben, also vom Stadtarchiv über die Stadtbibliothek, die ja so gut es geht wirklich auch das Angebot noch aufrechterhält mit Abhol- und Lieferservice, da haben wir auch sehr schnell drum gekämpft, weil das in der Verordnung versehentlich in der ersten noch nicht so berücksichtigt wurde. Die Philharmoniker gehören dazu und das Stadtpalais. Also alle versuchen nach Kräften trotzdem irgendwie präsent zu sein oder auch perspektivisch nachzudenken. Natürlich sind Einrichtungen wie die Philharmoniker mit B- und C-Plänen sehr traktiert. Und dann gucken wir darüber hinaus natürlich auch mit der Förderung, mit der Förderabteilung, die ja auch nicht unwesentlich ist, dass wir einfach den Kulturschaffenden auch weiterhin Ansprechpartnerfunktionen liefern können. Wir haben ja auch neben den Geldern, den Soforthilfen, die der Gemeinderat zur Verfügung gestellt hat, auch ein wenig im letzten Sommer verwendet, um wie gesagt auch Open-Air-Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Das werden wir sicherlich auch für dieses Jahr wieder anstreben. Und wir haben beispielsweise auch, und da ist auch die Literatur eine Disziplin, Stipendien ausgeschrieben, weil wir gesagt haben, das halten wir auch für notwendig, Und auch das Land macht das jetzt. Aber wir dachten, neben der finanziellen Hilfe, die das gibt, wollen wir tatsächlich ganz egoistisch als Stadt und als Kulturamt auch was davon haben. Wir wollen den Austausch nicht verlieren mit den ganz konkreten Kulturschaffenden, nicht nur mit den Institutionen, sondern mit den den Solo-Selbstständigen, den sogenannten, und haben angeboten, dass sie Projekte mit diesen Stipendien weiter verwirklichen können, ohne diesen Produktionsdruck, weil das muss man ja auch sagen, diese Pandemie hat vielleicht wenige, aber hier und da auch den Vorteil, dass man in manchen Disziplinen, in der Literatur vermutlich weniger, weil da schreibt man jetzt mal klischeemäßig eher für sich, aber so in den darstellenden Künsten, gerade im Freien, die ja unter einem sehr großen Produktions- und Präsentationsdruck immer stehen, konnte man sich da mal ein bisschen rausnehmen und sagen, man bekommt jetzt Geld und kann sozusagen an seinem eigenen Wirken, an seiner eigenen Arbeit in einer anderen Fokussierung rangehen und dran arbeiten. Und da wollten wir einfach auch den Austausch verstärken und wissen, kann denn das, woran ihr gerade arbeitet, vielleicht auch sinnvoll sein für gewisse Prozesse des Kulturamtes, also Nachdenken über künftige Förderrichtlinien oder aber auch übers Kulturamt hinaus, kulturelle Stadtentwicklung und so weiter. Wenn es dann mal wieder heißt, da müsste man doch irgendwas mit Kultur machen, und keiner hat eine Ahnung, weil man schon so visionär ist, und das ist man tatsächlich mitunter in Stuttgart mehr als manche wahrhaben wollen, und braucht da tatsächlich kreativen Input. Da wollten wir dann schauen, dass wir so einen gewissen Pool an Menschen haben, der unterschiedlichen Disziplinen, auf die man dann zurückgreifen kann, mit dem man dann gemeinsam auch so Fragestellungen übergeordneter Art man angehen kann.
Ich bin schon, wie soll ich sagen, innerlich auch einen kleinen Schritt weiter. Allerdings würde mich mal interessieren, wenn wir jetzt mal schon wieder Wiederaufnahme visualisieren, wie wird das wohl aussehen, dass einfach alles wie gewohnt wieder anläuft, hochfährt und so? Glauben Sie, dass es in irgendeiner Weise eine Reaktion auf dieses Geschehen hier gibt und dass manche Dinge eben schlicht und ergreifend wegfallen, ja, weil sie zum Teil auch an die Wand gefahren sind? Also ich meine, es sind ja tolle Vorstellungen, aber ich glaube, für viele, gerade Solo-Selbstständige und so, ist das jetzt hier eine ganz schwierige Zeit. Ja, also ich habe schon manchmal auch die Angst, dass einige Bereiche richtig gehend wegkippen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es im Theater spielt oder in diesen großen Einrichtungen spielt es wahrscheinlich keine Rolle. Aber so, ich denke so an Kleinbühnen und Kleinveranstaltungsformate.
Ich glaube, das hängt ganz formal gesprochen auch ein bisschen vom Grad der Förderung ab und der Einnahmennotwendigkeit. Ich mache mir tatsächlich jetzt mal kurzfristig und vielleicht auch mittelfristig nicht so Sorgen, was die geförderten Einrichtungen betrifft und die Projekte und so weiter, weil da tatsächlich Gelder geflossen sind, sowohl vom Bund, Land als auch Stadt, die hoffentlich, und das war ja auch der Sinn, wirklich die Menschen in ihren künstlerischen Disziplinen und in ihrem künstlerischen Wirken auch nicht einrosten lassen und so gut das eben geht, auch weiterarbeiten lassen. Ich glaube schon, dass es genug, man hat das im Sommer auch gesehen, auf den ersten Blick genug Menschen gibt, die sich wieder dann in die Einrichtungen trauen. Ja, es ist tatsächlich schwer zu prognostizieren, weil man auch im Sommer beziehungsweise im Herbst gesehen hat, dass es manche Häuser gibt oder manches Publikum, das sich noch nicht so reingetraut hat. Das ist dann immer auch eine psychologische Reaktion auf Diskussionen, die Pandemie betreffend, gewesen, wenn das nun wirklich tatsächlich abebbt und wenn dann mal irgendwie der Großteil geimpft ist, wobei auf die Diskussion bin ich auch noch gespannt, wer wann wie wo reinkommt und wie lange wir noch Maske tragen müssen und so weiter. Aber wenn das alles mal halbwegs eine Normalität bekommen hat, dann ist mir da so ganz direkt bei den Geförderten nicht so bange. Aber tatsächlich, Frau Braun, Sie haben es gesagt, gibt es ja genug, die in diesem Förderkontext und in diesen Netzwerken nicht sind. Und wie man erstens die abholt und wie man zweitens auch vielleicht die Publikumsgruppen, um die man sowieso in den letzten Jahren sehr gekämpft hat und wo man sehr gerade die Geförderten oder auch die städtischen und Einrichtungen des Landes in den letzten Jahren wirklich mühevoll versucht hat, die zu erreichen und sie in die Einrichtungen kommen zu lassen, Da haben wir tatsächlich deutlich mehr Anstrengungen, glaube ich, zu machen in Zukunft. Und da hoffe ich auch, und wir werden natürlich ganz stark dafür eintreten, dass da Stadt und Land, um es jetzt mal hier auf Stuttgart und den Umkreis zu beschränken, auch sehen, dass man da eher weiterhin Geld investieren muss, um diesen Bereich, den vielfältigen Kulturbereich auch vielfältig zu halten, nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Rezeption. Ja. Da werden die Anstrengungen liegen.
Wie ist da noch Ihre Wahrnehmung auch jetzt, ich sag mal, innerhalb der Stadt oder Stadtverwaltung? Also man muss ja mal, also wenn man etwas das überspitzt sagen darf, sitzen wir alle in diesem Boot, was momentan nicht als systemrelevant gilt. Also manchmal hat man leider als Kulturschaffender auch, sage ich das, den Eindruck, dass man nun ja so immer, ja, das ist die Kultur, das ist nett, aber man sieht, momentan brauchen wir es nicht, machen wir das alles zu, obwohl ja gerade die viele Einrichtungen, auch Theater und so weiter, alles getan haben, um diese Auflagen zu erfüllen, hat es die natürlich als erstes wiederum getroffen mit den Schließungen, neben dem Einzelhandel ja auch, solange es nicht Nahrungsmittel sind. Soweit Sie es sagen können, wie ist denn Ihr Stand in dem Ganzen als derjenige, der ja auch die Kultur jetzt innerhalb der Stadt Stuttgart vertritt, immer wieder argumentieren zu müssen, dass man doch eigentlich nicht systemrelevant ist und manchmal so der Eindruck entsteht, Kultur ist zwar nett und man kann sich damit schmücken, aber jetzt machen wir erstmal alles dicht, jetzt geht's ums wirkliche Leben.
Herr Tischer, ich teile die Ansicht einfach nicht. Also erstens finde ich den Begriff systemrelevant eh schon mal problematisch und merke auch, wie so die Kolleginnen und Kollegen anderer Kulturämter und kulturpolitisch darum debattiert wird, wie man stattdessen nennen kann. Finde ich insofern relativ unergiebig, als glaube ich gerade in Deutschland und runtergebrochen, aufsteigend, auch in Baden-Württemberg und in der Landeshauptstadt Stuttgart, die Politik, glaube ich, wirklich gezeigt hat, wie relevant die Kultur ist. Durch die Mittel, die geflossen sind, auch was das Land betrifft, diese schnelle und unkomplizierte Hilfe für Solo-Selbstständige bereits im Frühjahr, wo sich das Nachbarland Bayern also heute noch schwer tut, mehrmonatiger Verzögerung. Also da, glaube ich, hat die Politik deutlich gezeigt, dass sie an der Kultur großes Interesse hat, und ich gehe auch mal einfach optimistisch davon aus, dass das auch so bleibt. Was diese ganzen Schließungsszenarien betrifft, glaube ich, ist momentan Konsens, dass es unklug wäre, tatsächlich zu öffnen. Ja, auch mit den mutierten Viren. Ich habe den Eindruck, das nehmen schon alle ernst. Und es geht ja auch gar nicht, ist meine Wahrnehmung, es ging eigentlich auch nie darum, jenseits vielleicht einer verunglückten Kommunikation, dass Bordelle und Freizeiteinrichtungen in einem Atemzug genannt werden, finde ich also unglücklich, aber langweilig darüber zu lamentieren, wenn man, wie gesagt, gehalten wird, auch finanziell und auch durch den Rückhalt bekommt durch die Politik. Das zu ist, ja, da ist, glaube ich, wirklich Konsens. Und es bezweifelt auch niemand, dass diese Hygienekonzepte, die gemacht wurden, funktionieren und sinnvoll sind. Und ich glaube, dass man die früh genug dann auch, oder nicht früh genug, aber dass man die auch noch brauchen wird in den Öffnungsszenarien und dass diese Arbeit darum auch nicht umsonst gewesen sein wird. Aber momentan bleibt einfach zu. Und ich glaube auch, dass wenn man wieder sinnvoll drüber nachdenken kann, dass dann auch alle schauen werden, dass man wieder lockert, dass man vielleicht in dem ersten Schritt die etwas unkomplizierter zu öffnenden Einrichtungen wie Museen und so weiter öffnet und dann im nächsten Schritt auch Theater und Konzertsäle. Dann ist natürlich die Frage, wie viel und kann man sich's leisten, kann man sich's nicht leisten und so weiter. Das sind die Details, an denen man dranbleiben muss. Das werden wir auch. Das haben wir ja auch in der im letzten Jahr.
Ich denke, dass viele Kulturschaffende im Hinterkopf schon ein bisschen die Sorge haben, ob dann, sage ich mal, beim nächsten Haushaltsplan wieder mal sowas kommt wie eine globale Minderabgabe, weil jetzt die Kosten auch für die Stadt, es kommen ja erhebliche Dinge auf die Stadt zu, ja, und ob man da sozusagen nicht wieder ein bisschen zurückfährt, um Steuerausfälle etc. zu kompensieren, und auch die Hilfsleistungen müssen ja in gewisser Weise finanziert werden. Ich meine, dieses gesamte, was vom Bund schon vorgegeben ist, wir nehmen ganz viele Kredite auf, um da alle möglichen Löcher zu stopfen, die sich jetzt aufgetan haben. Das wird ja jetzt auch auf kleinerer Ebene, also auf kommunaler Ebene, auch passieren. Und haben Sie da schon eine Einschätzung, was uns da erwarten könnte?
Nein, gar nicht. Und ich bin auch gar nicht dabei, vorauseilend schon irgendwie den Teufel an die Wand zu malen. Wir haben noch keine Steuerschätzungen. Stuttgart gehört zu den Städten, die in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben, die gut dastehen, die schuldenfrei sind. Und wie ich vorher schon meinte, ich habe die Politik hier jetzt gerade in der Krisensituation, aber auch davor so kennengelernt, dass sie ein Bewusstsein dafür hat, dass die Kultur in ihrer Vielfalt wichtig ist. Und dass hier dieser Stadt und diesem Gemeinderat auch etwas wert ist. Ich hoffe, dass der Rückhalt, den die Kultur in den letzten Monaten gehabt hat, dass der auch in den nächsten Jahren beibehalten wird. Dafür würde ich eintreten. Ich muss hier keine Wahlwerbung für mich machen, aber ich habe auch in den Gesprächen mit der Politik und so weiter zunächst mal in dem bisherigen Abstraktionsgrad schon den Eindruck, dass das alle so sehen und dass man, wenn man schon tatsächlich im letzten Jahr und auch in diesem Jahr gerade eben die freieren Kulturschaffenden und die kleineren Einrichtungen gestützt hat, dass es sinnvoll ist, das über die nächsten Jahre hinaus auch noch zu tun. Unsere Absicht im Kulturamt ist es das auf alle Fälle.
Das hört man doch schon mal gern.
Und ich greife das aber auf, sozusagen perspektivisch mit den Maßnahmen, ist letztendlich das, was jetzt die Hörerinnen und Hörer ja auch hören, gerade eine der Maßnahmen, Podcasts können natürlich in gewissem Maße, und das versuchen wir ja hier auch, so ein bisschen Einblicke zu geben in das Leben, das stattfindet oder nicht stattfindet. Und ich hatte es ja eingangs schon gesagt, Herr Gegenfurtner, Sie sind ja jetzt auch unter die Podcaster gegangen. Es gibt den Podcast Perspektiven des Kulturamtes, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes auf unserer Website, wer da reinhören kann. Drei Folgen gibt es, soweit ich das gesehen habe, moderiert tatsächlich von Ihnen. Also die obligatorische Frage, die Pitch-Frage sozusagen, was will dieser Podcast, was ist der Inhalt dieses Podcasts und wie kam es dazu? Ist das so die Idee einer Marketingagentur oder wie entstand dieser Perspektiven-Podcast?
Nein, sowas können wir uns gar nicht leisten und wollen wir auch nicht, weil wir das Geld tatsächlich dorthin bringen, wo es nötig ist. Nein, es ist ja wohl seit ein paar Jahren gute Sitte, auch der Amtsleitung habe ich gelernt, Begegnungsformate herzustellen, um es mal so zu formulieren. Und da waren wir schon auch am Überlegen hier im Amt, als alles noch gut war, was wir da machen können. Und geplant war tatsächlich ein regelmäßiges Treffen kulturinteressierter, Kulturschaffender, die jetzt aber nicht nur so stammtischmäßig zusammensammeln wollte, sondern wo mir eigentlich auch wichtig gewesen wäre, dass man so ein paar Impulse reinbringt, sowohl aus Stuttgart als auch von draußen sozusagen. Und das haben wir dann, als wir einen Termin hatten und einen Namen, nämlich Perspektiven, bleiben lassen, weil dann der Lockdown kam im März. Und dann haben die findigen Kolleginnen, um es ganz konkret zu machen, aus der Öffentlichkeitsarbeit gesagt, machen Sie doch einen Podcast. Da mussten sie mich tatsächlich ein bisschen überzeugen, weil ich nicht so eine Rampensau bin und mich da jetzt nicht darstellen wollte. Sie haben gesagt, ich bin der Moderator, Herr Tischer, ich versuche so wenig wie möglich da vorzukommen und den Menschen, mit denen ich da ins Gespräch komme, die Möglichkeit zu geben, ihren Blick auf Kultur, ihre sozusagen persönliche kulturelle Sozialisation vielleicht auch so ein bisschen darzustellen und einfach darzustellen, was sie machen und wo es damit hin soll. Das ist so deswegen auch dieser Begriff oder dieser Titel Perspektiven, weil es unterschiedliche Blickwinkel von den Menschen auf die Kultur und so weiter sein sollen, die da einfach Raum bekommen sollen. Der vierte ist auch schon gemacht und wird demnächst mit Anna-Katharina Hahn dann auch online gestellt werden, weil ich natürlich auch so unterschiedliche Disziplinen gerne mal einbringen wollte. Und mal gucken, wie lange wir das machen. Solange es gehört wird, machen wir weiter.
Also der Podcast ist natürlich sozusagen, ich sage das mal, was ich auch für diesen Podcast immer sage, auf allen Kanälen natürlich zu hören, Spotify, Apple und Deezer und wie die Portale, Google Podcasts, wie die Portale alle heißen.
Und also klassisch auf unserer Homepage www.stuttgart.de/perspektiven.
Sehr gut, ich sehe schon, Sie haben diesen Podcast. Diesen Podcaster Promo Sound auf jeden Fall schon drauf. Aber das heißt, Sie ziehen dann los mit einem 10-köpfigen Team. Nein, das wahrscheinlich nicht, aber Sie ziehen dann los und stellen Mikro auf MP3-Rekorder und sprechen mit den Leuten.
Ja, wir haben begonnen mit einer Sparvariante, weil wir der öffentliche Dienst sind und wie gesagt, das Geld woanders hinfließen lassen wollen. Deswegen ist der Sound aber bislang auch so ein bisschen suboptimal. Werden wir jetzt perspektivisch aber dann ändern und ein bisschen aufrüsten, weil ein guter Sound, glaube ich, auch eine geringfügige Investition verdient.
Ja, also nicht nur den Podcast aus dem Häuschen hören, sondern auch den Perspektiven-Podcast hören, moderiert oder nicht moderiert, mit viel Freiraum gelassen von Marc Gegenfurtner. Ja. Also verlinkt auch in den Shownotes und ich schaue mal hier meine Co-Moderatorin an. Sind noch konkrete Fragen? Aber ich glaube, wir haben vieles behandelt. Laden Sie natürlich gerne auch mal wieder ein, wenn wir nicht nur über Krisenbewältigungen und sondern über Perspektiven dann auch sprechen, noch gerne wieder. So bleibt mir, normalerweise stelle ich diese Frage ja immer an Astrid Braun, meine Co-Moderatorin, aber in diesem Fall, wo wir einen kompetenten Gast haben, stelle ich diese Frage mit Jingle auch in der Form mal Ihnen. Marc Gegenfurtner, was lesen Sie denn gerade?
Ja, ich gehöre fürchtig zu den Menschen, die so viele Bücher gleichzeitig auf dem Schreibtisch und Nachttisch liegen haben, dass meine Frau die schon regelmäßig immer wegräumt, weil überall die Häufchen liegen. Insofern lese ich gerade viel. Ich habe gerade von Christian Schultheiß diese wunderbare Erzählung, diesen wunderbaren Roman Wense gelesen. Das ist ja so eine Figur dieser Wense, die mir irgendwie früher schon bei Matthes und Seitz in diesen komischen Jahrbüchern, nicht komisch, ich habe die geliebt und auch alle zu Hause begegnet sind, weil diese Figur so faszinierend ist und weil ich finde, dass dieser Christian Schultheiß da auch einen Ton trifft, der mir wirklich das Herz aufgehen hat lassen und in diese Welt dieses Menschen quasi mit eintreten lässt, auch in die Gedankenwelt. Dann bin ich tatsächlich, wenn ich dafür die Kolleginnen vom Literaturhaus nochmal kurz Werbung machen darf, aufgrund der Kometenparade, die ja noch so ein bisschen eingeschränkt oder zumindest dieser Markt der Kleinverlage, endlich mal wieder, weil ich den ein bisschen aus der Ferne, aus den Augen verloren habe, auf den Ulrich Kreicher Verlag gekommen, der mir so ein bisschen tatsächlich auch die Achse München-Stuttgart insofern vor allem mit seinen Neuerscheinungen wieder mal in Erinnerung gerufen hat, als zum Beispiel der kürzlich verstorbene Peter Hamm, dann dieses Lenz in Stuttgart, das habe ich mit großem Gewinn gelesen. Die Anna-Katharina Hahn hat mich auch nochmal auf Lenz gebracht, dem ich mich jetzt so ein bisschen genähert habe, den ich offen gestanden lange so ein bisschen vor mir hergeschoben habe und den ich, wenn ich promoviert hätte, was ich abgebrochen habe, auch mit in meiner Dissertation als Flaneur verarbeitet hätte. Da habe ich dann auch noch dieses schöne Buch mit seinen Kolumnen im Stuttgarter Leben gefunden, die ich wirklich allen interessierten Stuttgarterinnen und Stuttgartern auch ans Herz legen möchte, weil dieser andere Blick auf Stuttgart, den ein bisschen einzuüben, das kann man, glaube ich, mit Hermann Lenz tatsächlich auch ganz gut. Ich könnte jetzt noch munter weiter, aber das sind so die für mich wirklich gewinnbringenden Lektüren der letzten Wochen auch gewesen, die mir offen gestanden auch ein bisschen Überlebenshilfe waren.
Was Sie jetzt nicht sehen konnten, die Hörerinnen und Hörer, dass als Sie Wense erwähnt hatten, Frau Braun ja schier hier gewedelt hat und die Daumen nach oben gezeigt hat. Ich glaube, das traf auch voll ins Schwarze bei ihr.
Ja, also ich muss natürlich gleich dazu sagen, wir haben den Termin natürlich auch schon, ich glaube, vor Weihnachten ausgemacht. Christian Schultheiß, am 18. März sollte er für uns lesen im Hospitalhof. Also noch steht die Veranstaltung. Also sie wird auf jeden Fall in irgendeiner Form stattfinden. Vermutlich leider noch nicht real. Aber wenn, dann machen wir diese Lesung auf jeden Fall am 18. März 2021. Wir werden vielleicht da die technischen Möglichkeiten des Hospitalhofs nutzen können. Und insofern war ich jetzt geradezu euphorisch begeistert, dass Sie ausgerechnet den Wense hervorheben, weil das auch eins meiner großen Lieblingsbücher im letzten Jahr gewesen ist und ganz super. Also freue ich mich und hoffe, Sie gehören dann zu unseren Zuhörern. Okay. Nein, nein. Nein, war wirklich nicht abgesprochen. Deswegen habe ich hier so ein bisschen gezappelt vor dem Bildschirm. Aber ich versuchte es jetzt auch verbal rüberzubringen, dass wir uns sehr darüber freuen. Ja.
Also wir haben jetzt viele Anregungen bekommen. Ich habe das Buch tatsächlich noch nicht gelesen. Also ich, wenn jetzt zwei Stimmen dafür sind, dann sollte ich das vielleicht auch mal tun. Wenn es nicht Wichtiges gibt, was Ihnen noch auf dem Herzen liegt, Herr Gegenfurtner, dann lasse ich diese kurze Pause. Aber dann danke ich vor allen Dingen recht herzlich, dass Sie hier virtuell via Zoom zumindest unser Gast in diesem Podcast in dieser dritten Folge waren. Also vielen, vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns da gegeben haben in das Leben im Kulturamt und Einblicke Ihrer Arbeit aktuell. Ich schaue wiederum hier zu meiner Co-Moderatorin, ob noch Ergänzungen sind.
Ja, also nicht Ergänzungen, aber ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken, weil ich habe Ihnen sehr, sehr gerne zugehört und Sie haben eine ganz tolle Art, Ihre Arbeit zu vermitteln und auch so eine kleine Flamme für Stuttgart da entzündet verbal. Und es freut mich sehr, weil ich ja auch keine Stuttgarterin bin, sondern seit vielen Jahren hier wohne und diese Stadt sehr liebe und auch ganz vehement nach außen verteidige und in die Welt trage. Und es hat mir jetzt sehr gut gefallen und ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir im Gespräch bleiben, generell. Das wird, glaube ich, auch in der Zukunft noch wichtiger sein. Und dann ist ja doch vielleicht auch ganz gut, dass wir alle so ein paar technische Ergänzungen und Hilfsmittel kennengelernt haben, die uns das auch vielleicht noch ein bisschen erleichtern und den Austausch verstärken.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Ja, vielen Dank dem Leiter des Kulturamtes Stuttgart, Marc Gegenfurtner, dass er heute unser Gast war. Ich sag abschließend tatsächlich in dem Sound, den Sie gehört haben, wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Also da auch immer der Hinweis, Sie können ihn natürlich hören über die Webseite des Stuttgarter Schriftstellerhauses. Dort gibt's weitere Infos und Links, aber ansonsten zu hören in allen Portalen, die es da gibt, Spotify, Apple, Deezer, Google Podcasts, Overcast und. Abonnieren Sie den Podcast, dann kriegen Sie die neuen Folgen. Wir sind mal gespannt, wer dann zu Gast sein wird. Haben wir so ein bisschen angedeutet, was da möglich sein wird. Wir hören uns dann wieder, wenn alles klappt, in 14 Tagen zur nächsten Folge.
Ja, du, vielen Dank.
Und somit verabschieden wir uns hier aus dem Häuschen, nicht aus dem Häuschen, nahe des Häuschens. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.